Es gibt ganz viele Untersuchungen, wo geschaut wurde, wie viel man denn tatsächlich aufträgt als Anwender. Und dann kommen die meisten Studien eigentlich zu dem Schluss, naja, so ein Viertel von der Menge, die eigentlich für die Bestimmung des Lichtschutzfaktors verwendet worden ist. Und das bedeutet de facto, dass auch mein Lichtschutzfaktor nur ein Viertel von dem beträgt, was auf der Packung steht. Das heißt, wenn ich ein Produkt verwende mit einem Lichtschutzfaktor 30, habe ich selber vielleicht einen Faktor 7 oder einen Faktor 8 dann auf der Haut.
Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu meinem Beauty Plus Podcast Gepflegte Gespräche. Mein Name ist Hanna Schumi, ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin, Skinfluencerin und wie ihr hört auch Beauty Podcasterin. Ich bin bei meiner Arbeit ja sehr nah dran an den ganzen Beauty Brands, national, aber auch international, an den Menschen hinter den Produkten, den schlauen Köpfen aus der Branche und auch den ÄrztInnen oder den ExpertInnen, die auch ganz unabhängig etwas zum Thema sagen können. Und genau diese Menschen lade ich mir in meinen Podcast ein. Da geht es mal ganz konkret um Skincare oder Make-up, also ganz offensichtliche, vielleicht vermeintlich oberflächliche Beauty-Themen, aber auch um Thematiken, die erst auf den zweiten Blick Beauty sind. Super wichtige Themen wie Diversität, unsere Körper, die Selbstliebe und ja, der Blick auf uns selbst. All das macht Schönheit, wie ich finde, genauso aus wie gute Pflege, Make-up oder Treatments, also all das, was wir auf einen schnellen Blick als Beauty verstehen. All das und mehr gibt es bei gepflegte Gespräche. Deswegen habe ich diesen Podcast auch Beauty Plus genannt und gemeinsam mit meinen Gästen, aber auch mit euch, den ZuhörerInnen, machen wir das große Thema Beauty hörbar. Ein wichtiger Hinweis zu jeder Podcast-Folge. Ich oder meine Gäste erwähnen immer wieder Beauty-Produkten oder auch Marken direkt. Das ist dann keine Werbung, es ist nicht gesponsert. Das sind einfach Produktempfehlungen, die es in einem Beauty-Podcast einfach geben muss, wie ich finde. Das sind einfach redaktionelle Erwähnungen, also freiwillige, unbezahlte Werbung, wenn man das so nennen möchte. Bevor es mit dieser Episode losgeht, folgt jetzt noch ein bisschen Werbung. Vielen Dank an flaconi.de fürs Möglichmachen dieser Folge. Zu Flaconi muss ich euch wahrscheinlich nicht mehr viel sagen, weil wer kennt den großen Online-Beauty-Heaven nicht? Aktuell gibt es über 850 internationale Brands und über 55.000 Produkte auf flaconi.de. Es gibt Luxusmarken, Nischenbrands, Drogerieprodukte, Traditionsdufthäuser, Newcomer und noch so viel mehr. Auch zu meinem Lieblingsthema Sonnenschutz, geht ja auch in dieser Episode drum, findet ihr einiges auf flaconi.de. Zum Beispiel die Marke Hello Sunday. Finde ich, habe ich neu dieses Jahr entdeckt, wirklich ganz wunderbar. Super Texturen, leicht aufzutragen und auch für AnfängerInnen bestens geeignet. Aus der Serie gibt es übrigens auch eine Hand- und eine Lippenpflege. Ein Tipp für euch, weil ihr immer wieder danach fragt. Sonnenschutz für den Körper verwende ich übrigens sehr gerne von Caudalie, Vichy, Biotherm oder Eucerin. Neu entdeckt habe ich für mich die Sonnenpflege von Coris in diesem Jahr. Gibt es für Gesicht und Körper, duftet ganz dezent und lässt sich einfach grandios auftragen. Falls ihr euch für Naturkosmetik interessiert, noch ein weiterer Tipp. Da gibt es eine tolle Sonnenpflegelinie von Annemarie Berland. Auf meiner persönlichen Wishlist steht übrigens die Sun Perfect Illuminating Cream mit SPF 50 von Lancaster. Klingt einfach perfekt nach etwas, was mir gefallen könnte. Und ich wünsche mir noch das Sonnenschutzspray von Shiseido aus dieser Sportlinie. Klingt einfach ideal für meine Tennis-Sessions am Nachmittag. Und jetzt kommt noch der Knüller für euch. Mit dem Code HANNA bekommt ihr sage und schreibe 30% auf nicht reduzierte Produkte und 10% auf reduzierte Produkte auf flaconi.de, gültig bis zum 1.8.2021. Einige Marken sind von diesem Deal ausgeschlossen. Ihr findet sie, wie auch alle weiteren Infos dazu, nochmal zum Nachlesen in den Shownotes und in dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website hannaschumi.com. Und ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Beauty-Shopping. Dass mir Sonnenschutz wichtig ist, wissen viele von euch ganz bestimmt schon durch meine Arbeit auf Instagram. In meinem Freundeskreis werde ich ja liebevoll die Sonnenschutzbeauftragte genannt, weil ich auch mit meinen Bekannten und Freunden immer wieder daran erinnere, an SPF zu denken oder am Nachmittag nochmal nachzucremen. Warum ist mir das Thema so wichtig? Ich muss sagen, weil die Lage einfach ernst ist. Wenn ich mit DermatologInnen spreche, höre ich immer große Besorgnis. Enorm viele Menschen erkranken an Hautkrebs. Einer der größten Auslöser dafür ist die UV-Strahlung. Diese ist aber auch noch verantwortlich für einen Großteil unserer Hautalterung. Und es gibt auch noch andere Hautveränderungen, also wie Pigmentflecken, die dadurch ausgelöst werden. Ich selbst bekomme täglich Nachrichten dazu. Also wie kann man das vermeiden? Falten, Pigmentflecken, wenn sie erstmal da sind, aber ich möchte so gerne ermutigen, auch präventiv etwas dagegen zu tun. Also, dass das gar nicht erst entsteht, dass man auch versteht, wie so etwas entsteht und ja, dass man nicht im Nachhinein darauf hofft, dass eine Zaubermaske dann in wenigen Wochen alles wieder wegzaubert. Zu diesem mir sehr besonders wichtigen Thema habe ich mir einen Gast eingeladen, den einige von euch vielleicht schon aus meinem Live-Talk-Format kennen, Dr. Professor Jean Krutmann. Ich freue mich ganz besonders, dass er zugesagt hat, dass wir auch bei gepflegten Gesprächen über Sonnenschutz, UV-Strahlung und alles, was zu diesem Thema gehört, sprechen. Professor Krutmann ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des IUF, des Leibniz-Instituts für umweltmedizinische Umweltforschung und beschäftigt sich täglich mit diesem Thema. Wie darf man seine Arbeit verstehen? Welche UV-Strahlen gibt es eigentlich und muss man wirklich jeden Tag Sonnenschutz tragen? All das und mehr habe ich Professor Krutmann gefragt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dieser besonderen Folge, die mir eben sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Professor Krutmann.
Hallo Frau Schumi, freue mich hier zu sein.
Wir haben uns ja schon einmal digital getroffen bei einem Live-Talk und dann haben mir so viele liebe LeserInnen geschrieben, ob sie nicht nochmal bereit wären, Zeit hätten für einen gemeinsamen Plausch bei gepflegte Gespräche. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie zugesagt haben. Ist das Ihr erster Podcast?
Das ist in der Tat mein erster Podcast und toll. Dann gleich so ein wichtiges Thema wie Sonnenschutz. Das ist natürlich klasse.
Das ist toll. Genau, wir haben heute das Thema Sonnenschutz und alles, was dazugehört, UV-Strahlen. Sie sind da der absolute Experte und es passt ja zwar immer das ganze Jahr über, aber bevor jetzt alle in Urlaub fahren, habe ich gedacht, ist das ein ganz schönes Thema, was wir ja gemeinsam besprechen können. Jetzt wollte ich Sie aber vorneweg mal fragen, was haben Sie studiert, wie ist Ihr Werdegang? Ich glaube, ganz viele LeserInnen sind ja gar nicht so tief in der Branche irgendwie drin. Als ich Ihnen das Mikrofon geschickt habe, habe ich es ja an das IUF, an das Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung geschickt. Und als ich diesen langen Namen draufgeschrieben habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich Sie mal fragen, wie kamen Sie zum IUF? Wie kommt man dahin, dass man sich mit UV-Strahlung irgendwann befasst?
Ja, der Hintergrund ist, dass ich Medizin studiert habe und dass ich Dermatologe bin, also mich mit der Haut beschäftige. Und dann sind wir ja im Grunde genommen schon bei der Umwelt, denn die Haut ist ja nun mal das Barriereorgan par excellence, das unseren Körper zur Umwelt hin abgrenzt. Und da ist es auch naheliegend, sich natürlich für UV-Strahlung zu interessieren, denn die haben ja eine ganze Reihe von biologischen Folgen an der Haut.
Absolut. Wie darf sich der Laie denn so ihren Alltag an diesem Institut vorstellen? Also wie wird dort geforscht? An was wird dort geforscht? Sitzen Sie da ganz alleine? Sind Sie der Professor, der so in seinem Kämmerchen sitzt? Oder haben Sie da eine große Belegschaft und forschen gemeinsam? Ich bin da ja auch überhaupt nicht im Thema drin.
Ja, wir sind insgesamt 130 Mitarbeiter. Wir sind sehr international aufgestellt. Also hier gibt es ganz viele Nationalitäten und auch ganz viele Expertisen. Wir machen epidemiologische Untersuchungen, immunologische Untersuchungen, toxikologische Untersuchungen. Und wir interessieren uns auch sehr für Alterungsprozesse und insbesondere, wie die Umwelt diese Alterungsprozesse vorantreibt.
Aber das heißt, Sie haben dann richtig Probanden, mit denen Sie forschen, oder ist das, sind das also wirklich Studien auf der Haut, an der Haut, am Menschen, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, im Grunde genommen alles. Also wir haben das ganze Spektrum. Wir fangen an bei einzelnen Zellen und schauen uns dann komplexere Modelle an, künstliche Hautmodelle oder Haut, die wir bei Menschen entnommen haben und dann in der Petrischale noch längere Zeit am Leben erhalten können, um damit Versuche zu machen, bis hin zu klinischen Untersuchungen, wo dann tatsächlich auch Probanden oder Patienten kommen und wir dann direkt an der lebenden Haut unsere Untersuchungen durchführen können.
Also richtig so mit Vorher-Nachher-Fotos?
Naja, die Fotos sind fast das Unwichtigste, aber Vorher-Nachher-Messung.
Mich interessieren nur die Fotos.
Vieles sind natürlich auch molekulare Untersuchungen. Mhm. Ja.
Finde ich richtig spannend. Wie kam es jetzt dazu, dass Sie sich dann eben so sehr auf diese UV-Strahlung konzentriert haben? Kam das jetzt automatisch durch das, dass Sie sich auch mit dem Thema Hautalterung auseinandersetzen oder an dem forschen?
Also im Grunde muss man natürlich sagen, wenn es um die Haut geht, dann ist die UV-Strahlung oder wenn man es allgemeiner sagt, das Sonnenlicht mit den unterschiedlichen Spektralanteilen natürlich einer der wichtigsten Umweltfaktoren überhaupt. Nicht der einzige, wenn man an Luftverschmutzung denkt oder an Tabakrauch oder andere Faktoren. Aber für viele Dinge, sowohl für die Hautkrebsentstehung als auch für die Hautalterung, ist natürlich die Sonnenstrahlung der wichtigste Faktor.
Jetzt muss ich Sie natürlich die Frage aller Fragen fragen. Ich glaube, ich habe es beim Live-Talk auch gemacht, aber diesen Podcast hören ja viel mehr Menschen. Es ist ja nicht jeder bei Instagram aktiv. Das ist natürlich, vielleicht sollte ich auch den Podcast so nennen, Dr. Professor Grutmann, brauchen wir jeden Tag Sonnenschutz?
Die Antwort ist einfach, die ist ja. Mhm. Aber jetzt möchten Sie ja wahrscheinlich auch noch wissen, warum. Ob es dafür gute Gründe gibt. Und das ist im Grunde genommen, kann man das ganz gut beantworten. Das ist auch was, was man eigentlich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr gelernt hat. Früher hat man ja eigentlich angenommen, nur wenn ich mich intensiv und für längere Zeit direkt der Sonnenstrahlung aussetze, dass dann meine Haut geschädigt wird, weil dann ein Sonnenbrand entsteht. Und diese Sonnenbrandentstehung, das ist hauptsächlich die Folge der Exposition gegenüber UVB-Strahlung. Mhm. UVB ist der Anteil von der UV-Strahlung, der kurzwelliger und damit energiereicher ist und der eben diese Verbrennungsreaktion an der Haut hervorrufen kann. Aber was wir mittlerweile gelernt haben, ist eben, dass auch der langwelligere UV-Anteil, der als UVA-Strahlung bezeichnet wird und der eigentlich permanent auf die Haut auftritt. Das ist auch dann nicht mehr Jahreszeiten abhängig und das ist eine UV-Strahlung, der ich sogar ausgesetzt bin, wenn ich mich im Inneren der Räume befinde, weil das durchs Fensterglas nicht ausreichend
abgefiltert
wird. Dass das eben auch ein UV-Anteil ist, der die Haut schädigen kann. Und zwar wieder in beiderlei Hinsicht. Er trägt zur Hautkrebsentstehung und zur Hautalterung bei. Und was jetzt sozusagen ganz, ganz neu ist, ist, dass man auch gelernt hat, dass Wellenlängenbereiche des Sonnenlichts jenseits des UV-Spektrums ebenfalls Schäden oder zumindest gravierende Veränderungen an der Haut hervorrufen können. Das, was so im Augenblick in aller Munde ist, ist das sichtbare Licht und hier vor allen Dingen der Blaulichtanteil, der offensichtlich ganz wichtig ist, vor allen Dingen bei dunkler pigmentierten Menschen, was die Hautpigmentierung angeht. Und ein anderes Beispiel ist die Infrarotstrahlung, die ja auch Bestandteil des Sonnenlichts ist. Das ist im Grunde genommen der Grund, warum wir nicht frieren, wenn wir in der Sonne stehen.
Okay.
Und ein Teil dieser Infrarotstrahlung, die Infrarot-A-Strahlung, der kurzwellige Anteil, also der kann sehr, sehr tief in die Haut eindringen und direkt Veränderungen auch im Bindegewebe hervorrufen, die dann wiederum zur Hautalterung beitragen. Ah. Also das Ganze ist viel komplexer, als wir uns das früher vorgestellt haben. Und das ist einer der Gründe auch dafür, warum Sonnenschutz täglicher Sonnenschutz sein sollte oder neudeutsch Daily Photo Protection.
Jetzt muss ich aber mal ganz kurz nachfragen, weil ich glaube, die meisten kennen genauso, wie Sie gesagt haben, UVA, UVB. Man kann sich sehr, sehr einfach merken mit UVA. Ich denke dann immer mehr bei dem A an diese Alterung und bei UVB an die Verbrennung sozusagen. Auch wenn ich mittlerweile durch Sie weiß, dass beides, vor beiden muss ich mich schützen. Beides kann Hautalterung und Hautkrebs auslösen. Jetzt haben Sie ja das Infrarotlicht und das Blue Light sozusagen angesprochen. Ist das auch immer in der Luft? Oder ich kenne Blue Light leider nur aus den Medien, wo man ja immer sagt, Blue Light kommt aus dem Computer, Blue Light kommt aus dem Fernseher, aus dem Telefon, aus dem Smartphone. Ist das auch der Fall oder ist Blue Light einfach auch etwas, wie Sie sagten, das auch in der UV-Strahlung so auf mich zukommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das blaue Licht, von dem ich gesprochen habe, was die Hautpigmentierung verursachen kann, das ist wirklich Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes. Mhm. Und nur diese Blaulichtqualität ist wirklich auch ausreichend, um Hautpigmentierung hervorzurufen. Wenn Sie vor einem Bildschirm sitzen oder wenn Sie sich Ihr Smartphone ans Ohr halten, davon wird die Haut nicht braun, denn da ist die Bestrahlungsintensität um ein Vielfaches geringer.
Mhm. Aber altert sie dadurch vielleicht? Also oder passiert da gar nichts?
Ich sag mal so, man kann das nicht hundertprozentig ausschließen, aber das ist noch im Gegensatz zur Hautpigmentierungsgeschichte ist das noch nicht bewiesen. Man weiß, da entsteht oxidativer Stress und dann ist immer sehr schnell natürlich der nächste Schluss. Oh, das kann nicht gut sein und das trägt zur Hautalterung bei. Aber formal ist das noch nicht bewiesen und insofern würde ich mich da jetzt nicht verrückt machen und würde das also eher entspannt sehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall versuchen, auch konsequent gegen blaues Licht zu schützen, wenn ich per se schon ein dunklerer Hauttyp bin und zum Beispiel zu großflächigen Pigmentstörungen neige, also leichten Melasma entwickle, solche Geschichten oder viele Altersflecken schon im Gesicht habe. Denn da haben wir sehr starke Evidenz dafür, dass das blaue Licht der Sonne hier wesentlich mit zu beiträgt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja sehr viele, ich habe hier zwei Pigmentflecken auf der Hand. Meine Oma hatte früher die ganzen Hände voll, man hat früher Altersflecken genannt. Heute sagt man ja mehr Pigmentflecken oder Melasma ist eine besondere Art der Pigmentflecken. Weiß man denn genau, dass die nur von diesem blauen Licht kommen oder kommen die auch durch allerlei Strahlung? Man kennt ja auch diesen Schnurrbart, den viele Frauen sozusagen haben, diesen Pigmentschnurrbart oder auch auf der Stirn kennt man es ja ganz groß. Woher kommt das ganz genau?
Ja, also grundsätzlich so, je älter wir werden, umso mehr Pigmentflecken bekommen wir. Mhm. Das geht jedem so. Es ist auch typisch, dass Sie das zuerst auf Ihrem Handrücken bemerkt haben, denn Sie werden mit Sicherheit Ihr Gesicht besser pflegen und schützen als Ihre Handrücken.
Das ist immer so ein bisschen
so ein vernachlässigtes Körperareal. Ja. Die Dermatologen haben diese Altersflecken früher Lentigines solaris genannt, also praktisch durch Sonnenlicht hervorgerufene Altersflecken. Und der Zusammenhang ist auch eindeutig. Da ist es eben so, dass mit Sicherheit auch UVB und UVA-Strahlung da einen wesentlichen Beitrag leisten und jetzt eben die neue Erkenntnis, das blaue Licht vermutlich auch. Aber das ist nicht alles. Wir wissen mittlerweile auch, dass zum Beispiel Luftverschmutzung da ganz wichtig ist. Und in der Wissenschaft geht es jetzt so ein bisschen darum, eigentlich herauszufinden, wie ist denn der relative Anteil? Denn das würde uns ja dann auch sehr helfen, uns besser zu schützen.
Ja. Müsste ich jetzt dann davon ausgehen, dass vielleicht in ein paar Jahren sich sogar auch die Produkte, ich bin ja auch sehr nah auf dann den Produkten dran und dann neuen Marken, Herstellern und so weiter, dass da eben nicht nur UVA, UVB ausgezeichnet ist, sondern immer mehr, wie Sie jetzt sagten, das blaue Licht, Infrarotlicht, vielleicht sogar Umweltverschmutzungen, also dass das auch mehr ausgewiesen werden muss, weil das irgendwann mehr eine Rolle spielt?
Genau. Also Produkte gibt es zum Teil auch schon, weil man natürlich gerne dem Verbraucher so ein komplettes Paket, Schutzpaket dann bieten möchte. Was da noch fehlt, ist im Grunde genommen die Standardisierung. Also beim UV-Schutz haben wir ja Faktoren, ne? Auf der Packung stehen ja Zahlen drauf und diese Zahlen da können wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, die zeigen ja dem Verbraucher jetzt, wie stark sozusagen die Schutzwirkung ist. Mhm. Das fehlt noch, zum Beispiel bei Luftverschmutzung komplett. Bei Luftverschmutzung ist es in der Regel so, und das funktioniert auch ganz gut, dass man an den Produkten bestimmte Antioxidantien zusetzt, die durch Luftverschmutzung hervorgerufene Pigmentierungsreaktion deutlich abschwächen bzw. manche sogar komplett verhindern können. Mhm. Beim Infrarotschutz ist es auch so. Beim blauen Licht geht das gerade so los, dass man versucht jetzt einen Konsens herbeizuführen, wie man denn überhaupt testen sollte, um die Leistungsfähigkeit von derartigen Produkten zu bestimmen. Da haben wir auch gerade einen entsprechenden Vorschlag zu gemacht, gemeinsam mit vielen internationalen Kollegen. Aber ich kann Ihnen sagen, das sind immer so Prozesse, die dauern, weil es müssen sich ja alle letztlich einig sein. Mhm. Und dann da gibt es auch immer viele Partikularinteressen. Und da wird der Verbraucher sicherlich noch so ein bisschen warten müssen, bis dann auch noch andere Schutzfaktoren auf der Packung stehen.
Also das steht in den Startlöchern, aber es wird einfach noch ein bisschen brauchen.
Und das andere, was man natürlich gerne machen möchte, ist, man möchte, es haben ja dann nicht alle sozusagen denselben Bedarf an Schutzwirkung. Mhm. Also Sie können sich vorstellen, eine Japanerin, die so sozialisiert ist, dass sie sowieso freiwillig sich niemals der Sonne aussetzen würde und außerdem ein sehr dichtes Gesichts-Make-up trägt, die hat natürlich ein ganz anderes Bedürfnis, was UV-Schutz angeht, als eine westliche Frau. Und für die Japanerin wäre es aber trotzdem natürlich sehr attraktiv, einen guten Schutz dann gegen Luftverschmutzung zu haben. Und das zeigt schon, dass man eben diese Produkte auch dahingehend noch optimieren kann, was dann die einzelnen Zielgruppen angeht. Ja, das ist also, das geht so ein bisschen so in individualisierte oder Kosmetikprodukte. Die englischen Begriffe dafür sind dann Customized Products oder Targeted Products.
Ah ja, das gibt's ja manchmal schon bei, ich weiß, Kosmetikmarken, die manchmal für den asiatischen Markt dann oft Whitening-Sachen anbieten oder wo zum Beispiel mehr Pearl-Effekt drinnen ist oder was auch immer. Genau. Aber interessant, dass das auch beim Sonnenschutz wichtig
ja,
ist.
Ja, und es hängt auch vom Hauttyp ab, nicht? Also wenn jemand jetzt Hauttyp 1 oder Hauttyp 2 ist, das heißt, also eine sehr helle Haut hat, eventuell rote Haare hat, Sommersprossen hat, fast immer einen Sonnenbrand bekommt oder sehr leichten Sonnenbrand bekommt, der hat eine viel größere Notwendigkeit, sich gegen UVB zu schützen. Mhm. Wohingegen jemand, der sehr gut pigmentiert, also Hauttyp 3 und insbesondere Hauttyp 4, der muss sich eigentlich besser gegen UVA schützen und auch gegen sichtbares Licht, denn er ist relativ besser gegen Hautkrebs geschützt, aber schlechter gegen die Pigmentveränderungen, die durch die Sonnenstrahlung hervorgerufen werden. Also auch da kann man bereits differenzieren und kann dann dahingehend die Produkte optimieren.
Wie viele Hauttypen gibt es? 4 oder 5?
Es gibt 6, aber in unseren Breiten natürlich die häufigsten sind praktisch die ersten 4 und die, genau.
Okay, ja. Aber jetzt würde ich ja daraus schlussfolgern, eben dass jemand mit Hauttyp 3, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, oder sogar 4, der sich vielleicht von Natur aus nicht so verbrennt in der Sonne, daher auch die Haut nicht verbrennt, weil kein Sonnenbrand entsteht, dadurch vielleicht weniger Hautkrebs geschädigt ist sozusagen. Aber wenn der jetzt sagt, Hautalterung interessiert mich überhaupt nicht, Pigmentflecken interessiert mich überhaupt nicht, dann muss ich mich ja gar nicht eincremen, weil meine Haut so robust ist, dass bei mir gar nichts passieren kann. Ist das dann korrekt?
Nee, dem würde man dann sagen, auch UVA trägt natürlich zur Schädigung des Erbgutes in den Hautzellen bei und ist ein Karzinogen, kann also Hautkrebs verursachen. Das heißt, ganz so einfach ist das nicht. Und das zeigt auch schon so ein bisschen die Problematik, denn wir machen ja sehr vieles an dem Lichtschutzfaktor fest. Und der Lichtschutzfaktor basiert ja letztlich darauf, dass wir schauen, wie lange kann ich in der Sonne bleiben, bevor meine Haut anfängt, rot zu werden. Und wenn dann ein Lichtschutzfaktor auf der Packung eines Sonnenschutzmittels steht, gibt er mir im Grunde genommen den Faktor an, um den sich diese Eigenschutzzeit dann verlängern lässt. Und letztlich ist aber die Grundlage von allem diese Hautrötungsreaktion. Und viele, viele Schäden in der Haut entstehen bereits, bevor die Haut überhaupt rot wird oder vollkommen unabhängig davon. Und insofern wird auch immer wieder kritisch diskutiert, ob das System das wir haben mit dem Lichtschutzfaktor, nun wirklich das Beste aller Systeme ist oder nicht.
Also für diejenigen, die es jetzt nicht, ich muss es einmal nur, ich weiß gar nicht, ob alle so informiert sind, aber der Lichtschutzfaktor ist ja der, der zum Beispiel mit LSF, also Lichtschutzfaktor, auf der Packung angegeben ist. Amerikanisch ist es der Sun Protection Filter und das ist dann SPF und der beginnt leider bei, glaube ich, 2 oder 6, was ich für total schwachsinnig halte, bis, glaube ich, in Australien gibt es 100 plus, glaube ich, und bei uns ist, glaube ich, so 25, 30, 50 sehr gängig. Ich bin sehr.
Und 50 plus gibt es ja bei
50
uns auch
plus,
nicht.
Genau. Aber ich sage mal, es ist wirklich alles von Carotinöl mit SPF 2 bis 50 plus, 100 plus bekommt man ja irgendwie alles. Aber ich sage, viele Marken bewegen sich ja so bei 30, gerade 50 plus so rum. Genau.
Die Dermatologen sagen eigentlich, also unter 30 sollte man nicht gehen. Ich erkläre auch gerne gleich nochmal, warum.
Gerne.
Und wenn man eine empfindlichere Haut hat, dann sind sicherlich Faktor 50 plus Präparate angezeigt. Ja. Mhm. Und der Grund, warum man eigentlich nicht niedriger gehen sollte, ist im Wesentlichen darin zu sehen, dass das, was auf der Packung steht, in der Regel auf der Haut gar nicht erreicht wird in der Anwendungssituation. Und das hängt einfach damit zusammen, dass diese Lichtschutzfaktoren, die auf der Packung stehen, sozusagen unter superoptimalen Bedingungen getestet worden sind. Da trägt man zum Beispiel 2 Milligramm pro Quadratzentimeter von dem Sonnenschutzmittel auf. Wer das mal zu Hause versucht, der wird merken, dass das gar nicht so einfach ist, so viel Sonnenschutzmittel oder so viel Creme oder Lotion auf so eine kleine Hautfläche zu applizieren. Das machen wir niemals, wenn wir uns selber eincremen. Und es gibt ganz viele Untersuchungen, wo geschaut wurde, wie viel man denn tatsächlich aufträgt als Anwender. Und dann kommen die meisten Studien eigentlich zu dem Schluss, naja, so ein Viertel von der Menge, die eigentlich für die Bestimmung des Lichtschutzfaktors verwendet worden ist. Und das bedeutet de facto, dass auch mein Lichtschutzfaktor nur ein Viertel von dem beträgt, was auf der Packung steht. Das heißt, wenn ich ein Produkt verwende mit einem Lichtschutzfaktor 30, habe ich selber vielleicht einen Faktor 7 oder einen Faktor 8 dann auf der Haut. Und das ist dann plötzlich gar nicht mehr so viel. Ja, und auch ein Faktor 50, das sind dann 12,5. Ja, und wenn Sie sich überlegen, dass die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde in den USA sind ja Sonnenschutzmittel wie Arzneimittel reguliert, dann empfiehlt, dass mindestens ein Lichtschutzfaktor von 15 gegeben sein sollte, damit man davon ausgehen kann, dass Hautkrebs wirksam verhindert wird. Dann ist man nämlich ganz schnell bei der Empfehlung, doch Produkte zu nehmen, die einen Faktor 50 plus aufweisen.
Danke, dass Sie das nochmal erwähnen, weil ganz viele Leute da draußen leider noch nicht wissen, dass man Sonnenschutz nicht strecken kann und auch nicht, also eine Erbsenmenge Lichtschutzfaktor 50 sozusagen ist, bedeutet nicht, dass man Lichtschutzfaktor 50 hat. Sie haben es ja gerade gesagt, dann ist es wahrscheinlich nur noch Lichtschutzfaktor 2 oder 3 in einer erbsengroßen Menge. Man kann ja nicht einfach das dividieren und glauben, man hat trotzdem den gleichen Schutz. Deswegen sind es ja eben diese 2 Milligramm pro Quadratzentimeter und ich habe das auf Instagram gezeigt, dass das mindestens 2 oder 3 Finger sind, also wenn man die Sonnencreme aufträgt. Ich habe mir sogar so einen Löffel gekauft, um das zu demonstrieren, das werde ich demnächst mal machen, aber es ist wirklich viel und bei Fluids werden ja sogar 4 Finger empfohlen, weil die sehr flüssig sind und es ist wirklich mehr, als man denkt. Also
Oder auch bei Sprays, ne? Also jemand wie ich, der über sehr üppigen Kopfhaarwuchs verfügt, der nimmt gerne ein Spray, weil das super gut einzieht. Ja. Und da ist auch mein Rat immer, das ist noch schwieriger eigentlich, das weil die sieht man ja dann zum Teil gar nicht. Da ist auch mein Rat, das immer mehrfach zu wiederholen, damit man wirklich eine signifikante Menge überhaupt appliziert.
Aber das wäre meine nächste Frage gewesen, weil für Creme und Fluid habe ich jetzt schon meine Mengenangabe und jetzt habe ich auch ein Spray. Ich habe das von Kula, das ist ja so eine Marke aus Australien, die duftet halt sehr angenehm oder gar nicht und es klebt nicht, ist wirklich wunderbar, finde ich. Und ich habe mir das jetzt gestern auf die Beine gesprüht und dachte, wie dosiere ich denn ein Spray? Kinder lieben Sprays, aber sind die dann wirklich geschützt? Sind wir geschützt mit Sprays? Das heißt, man muss das wirklich kontinuierlich nachlegen, dass man dann geschützt ist.
Ja, weil im Grunde ist das ja toll, ne? Wir haben jetzt diese ganzen unterschiedlichen Arten von Sonnenschutzmitteln, viel mehr als das, was es früher gab. Das heißt, man kann eigentlich, ich finde, jeder kann jetzt eigentlich ein Sonnenschutzmittel finden, was zu seiner Haut passt, egal ob er eine ölige, also eine fettige Haut hat oder eine trockene Haut hat oder eine behaarte Haut hat. Und man Make-up trägt. Also ja, und und das klebt alles nicht mehr und es ist wirklich kosmetisch, ist das super angenehm. Was insofern sehr schön ist, als dass das natürlich die Bereitschaft erhöhen sollte, und es tut's ja auch, Sonnenschutzmittel regelmäßig zu verwenden, einfach weil das angenehm ist. Also ich denke, man kann manchmal sogar so weit gehen, dass man sagt, man bekommt schon fast einen zusätzlichen Gewinn, weil richtig gute Sonnenschutzmittel, die pflegen die Haut sogar noch bis zu einem bestimmten Punkt. Also das ist eigentlich alles eine ganz tolle Entwicklung. Aber das wirft dann genau solche praktischen Probleme auf. Wie viel muss ich denn dann überhaupt applizieren? Und da finden Sie nichts Konkretes. Mhm. Ja, da sagt Ihnen eigentlich niemand jetzt wirklich ganz genau, wie oft Sie welches Körperteil einsprayen sollen. Deswegen ist eigentlich die Regel ist, machen Sie so, dass Sie das Gefühl haben, dass das richtig, richtig, richtig viel war. Wiederholen Sie es lieber mehrfach und auch immer dran denken, man verliert ja einen Teil des Schutzes dann, wenn Kleidung darüber reibt, wenn man schwitzt. Natürlich am Strand, wenn man schwimmen geht. Also die Applikation auch regelmäßig wiederholen, das ist auch nochmal ganz wichtig.
Ja. Das ist gut, dass Sie das sagen. Es ist natürlich bei Frauen manchmal ein bisschen tricky oder Männern, die sich schminken. Also jeder Mensch, der sich schminkt, weil natürlich über Make-up was aufzufrischen ist tricky. Ich gehe dann, da gibt es ja auch so kleine Sonnenschutz-Sprays fürs Gesicht, die nehme ich, also die sprühe ich dann einfach regelmäßig übers Make-up drüber, das funktioniert ganz gut. Oder Istin hat ja dieses Puder mit dem Lichtschutzfaktor 50, das beides so zusammen finde ich jetzt ganz eine gute Erfrischungsidee sozusagen. Männer haben es da vielleicht ein bisschen einfacher. So. Und ich trage eine Cap. Ich finde, was halten Sie von Sonnenhüten, Sonnenkopfbedeckungen?
Wir haben jetzt so ein bisschen so getan, als wenn man sich gegen Sonne nur mit Sonnenschutzmitteln schützen könnte. Naja. Das ist natürlich nicht richtig, sondern also es geht immer los mit dem richtigen Verhalten. Mhm. Das ist das Erste. Man sollte halt immer die Mittagszeit meiden, weil da einfach die Sonne am intensivsten ist. Man muss dran denken, selbst wenn man den Schatten aufsucht, dass man immer noch einem Großteil der UV-Strahlung dann indirekt über Reflexion ausgesetzt ist. Also auch im Schatten muss ich mich eincremen. Dann ist natürlich textiler Sonnenschutz immer ein Must. Ne? Da ist ja Ihre Kappe eigentlich ein schönes Beispiel. Da auch dran denken, dass nicht alle textilen Stücke sozusagen gleich gut schützen. Da ist einfach die Regel ist, je dunkler die Farbe des Kleidungsstückes und je dichter das gewebt ist, umso besser ist der Sonnenschutz. Also das weiße T-Shirt ist genau verkehrt. Also eine schwarze Kleidung, dunkle Kleidung. Alles falsch gemacht. Was man was ja eigentlich irgendwie so kontraintuitiv, dann wird man ja noch wärmer. Das ist aber eigentlich genau richtig. Das sind natürlich einfach auch so ein paar grundlegende Regeln. Und Sie hatten ja eben auch Kinder erwähnt. Und das ist auch sowas, was mir immer sehr am Herzen liegt. Also Kinder, in den Lehrbüchern steht immer, Einjährige gehören überhaupt nicht in die Sonne. Ich würde durchaus sagen, das kann man noch strecken bis hin zu Zweijährigen. Also solange der Bewegungsdrang
noch nicht so da
der Kinder noch beherrschbar ist, sollte man wirklich versuchen, dass die möglichst gar nicht direkt der Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Und das schafft man natürlich am besten wirklich über entsprechenden Schutz durch Kleidung. Und wenn man dann schützt, dann mit hohen Lichtschutzfaktoren, also durchaus Lichtschutzfaktor 50. Denn wir müssen immer daran denken, jeder Sonnenbrand, den ich im Kindesalter erleide, der erhöht signifikant mein Hautkrebsrisiko. Und zwar insbesondere auch das Risiko, die unangenehmste Sorte des Hautkrebses später zu entwickeln, nämlich den schwarzen Hautkrebs.
Ist es denn so, dass der schwarze Hautkrebs, ohne jetzt zu tief in das Hautkrebsthema reinzugehen, aber trotzdem ist es ja der Hauptfokus, warum wir uns ja vor auch Sonnencreme benutzen. Kommt denn der schwarze Hautkrebs wirklich nur von diesen Sonnenschäden, von diesen Sonnenbädern? Oder gibt es da einen Unterschied zu anderen Hautkrebsarten wie dem weißen Hautkrebs?
Also die Ursachen sind schon durchaus vielgestaltig, auch gerade beim Melanom, beim schwarzen Hautkrebs. Aber das Entscheidende ist einfach, dass kein wissenschaftlicher Zweifel daran besteht, dass UV-Strahlung ganz wesentlich mit zur Entstehung beiträgt. Und aufgrund dieser epidemiologischen Untersuchung weiß man eben, dass die Anzahl an Sonnenbränden in der Kindheit positiv korreliert mit dem Auftreten von Hautkrebs. Aber es gibt viele andere Faktoren, ne? Regelmäßige Solarienbenutzung ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der das Risiko enorm steigern kann.
Ich denke immer, das macht heutzutage keiner mehr, aber ich glaube, da irre ich.
Ja, das denkt man so, aber wenn man sich dann mal so umschaut, im Winter, wer doch alles gebräunt durch die Gegend läuft, ja, da kommt man dann doch Zweifel. Das, was ich jetzt gesagt habe, gilt natürlich in etwas anderer Form eben auch für die für den hellen Hautkrebs. Und da ist es ja auch so, dass das wird ja eine richtige Volkskrankheit und das liegt einfach auch daran, dass wir alle älter werden. Denn da ist es nicht so sehr die kurzfristige intensive Schädigung durch Sonnenbestrahlung, sondern das ist wirklich der chronische Schaden, der über die Jahre und Jahrzehnte dann akkumuliert. Und Frau Schumi, wenn wir beide nur alt genug werden, dann werden wir auch beide Hautkrebs entwickeln. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ne? Und das sind dann die Basalzellkrebse und die Plattenepithelkrebse. Und die haben ja eine Vorstufe, das kennen viele auch schon. Das sind die sogenannten AKs, die aktinischen Keratosen. Das kann man noch super gut behandeln. Aber wenn so eine aktinische Keratose mal da war, dann bedeutet das, dass auch die Haut, die zu dem Zeitpunkt noch unauffällig und gesund aussieht, wenn man von außen drauf guckt, dass da bereits Zellen schlummern, die dann nach einigen Monaten und Jahren dann leider auch sich in aktinische Keratosen umwandeln können. Und wenn man das dann nicht frühzeitig behandelt, kann eben auch ein Plattenepithelkarzinom entstehen, was zumindest das Gewebe zerstört und in seltenen Fällen dann auch mal Töchter absiedeln kann und metastasieren kann. Und da das so häufig geworden ist, ist eben Vorbeugung immer wichtiger. Und da haben wir mittlerweile ja auch sehr, sehr gute Möglichkeiten.
Und wie kann man das feststellen? Sie sprechen ja gerade von diesen Schäden, die schon vor dem Melanom da sind oder Karzinom da sind. Ist dann der Gang einmal im Jahr zum Hautarzt denn schon zusammen mit dem Sonnenschutz und allem Präventionen, die wir jetzt genannt haben, ist man damit schon ganz gut geschützt oder wie kann man das dann feststellen?
Also damit ist man natürlich viel, viel besser geschützt, als wenn man das nicht machen würde, das ist ganz klar. Aber bis zu dem Zeitpunkt, bis überhaupt, jetzt sagen wir mal, die erste Hautkrebsvorstufe bei Ihnen diagnostiziert wird, sind Sie ja noch keine Hochrisikogruppe, es sei denn, Sie haben eine Familiengeschichte, wo gehäuft Hautkrebs aufgetreten ist oder sowas. Das ist dann natürlich was anderes. Aber in dem Moment, wo im Grunde genommen die ersten aktinischen Keratosen dann entdeckt und dann auch in der Regel entfernt worden sind durch Vereisung oder wenn man das ein bisschen schicker machen will, durch photodynamische Therapie, da gibt es ja viele Möglichkeiten auch mittlerweile. Oder man kann das auch äußerlich mit Cremes behandeln, dann muss man eigentlich häufiger zum Hautarzt, also mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr, um regelmäßig nachzugucken, ob wieder was nachgekommen ist. Denn das geht dann immer eigentlich nach der Regel, je größer der Schaden schon ist, wenn er entdeckt wird, umso größer ist dann hinterher auch die Narbe, beziehungsweise umso unangenehmer ist die Therapie. Und deswegen sollte man dann lieber einmal zu viel als zu wenig gehen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man dann einen konsequenten Schutz macht. Und da sind 50 plus Sonnenschutzmittel im Grunde genommen die Basis, aber man kann da eben auch noch mehr machen und da haben wir auch selber zu geforscht. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Sonnenschutzpräparaten dann auch DNS-Reparaturenzyme hinzuzufügen, die man in so Fettkügelchen verpackt hat, damit sie gut durch die Hornschicht in die Haut dann eindringen können und das funktioniert sehr, sehr gut. Damit kann man wirklich dann das Neuauftreten von diesen Hautkrebs-Frühstufen signifikant reduzieren und auch nochmal die Wirksamkeit der Sonnenschutzmittel verbessern.
Wow, okay.
Das ist schon ein sehr dynamisches Forschungsfeld auch.
Total spannend.
Weil Lichtschutz ist eben mittlerweile deutlich mehr als nur UV-Filter. Ja, also früher war die Welt da relativ einfach. Da gab es ein paar chemische UV-Filter und ein paar physikalische UV-Filter. Und beides sind ja, wenn man so will, passive Prinzipien, die entweder auf Reflexion oder auf Absorption der schädigenden Strahlung beruhen. Und mittlerweile gibt es aber viele, viele Moleküle, die man noch hinzufügen kann. Antioxidantien hatten Sie eben schon genannt. Die DNS-Reparaturenzyme sind zum Beispiel. Es gibt Osmolyte-kompatible Solute, so Substanzen, Substanzen wie Ektoin, die funktionieren auch ganz gut. Und da wird auch sehr, sehr viel geforscht, ne? Und es werden immer wieder neue Dinge gefunden, wie man versucht, entweder die in der Haut vorhandenen Reparatursysteme und Abwehrkräfte zu stärken oder der Haut sozusagen zusätzliche Mechanismen anzubieten, über die sie normalerweise nicht verfügt. Jetzt gibt es so ein bisschen so eine Spagatsituation. Also auf der einen Seite ist ganz klar, dass die meisten Sonnenschutzprodukte, zum Beispiel, die man in Deutschland kaufen kann, die funktionieren wirklich sehr gut. Die sind qualitativ sehr, sehr gut. Mhm. Und da kann man von einer sehr guten Wirksamkeit ausgehen. Sie haben aber sicherlich auch mitverfolgt, dass ja in regelmäßigen Abständen UV-Filter immer wieder auch mal kritisch diskutiert werden. Ja. Und diese Diskussionen beziehen sich dann sehr häufig zunächst mal auf die chemischen UV-Filter, weil es da so ist, dass die zum Teil eben auch in den menschlichen Körper eindringen können, wenn auch in sehr geringen Konzentrationen oder auch nur, wenn man extrem hohe Konzentrationen außen auf die Haut aufträgt. Man weiß auch noch nicht, ob das überhaupt irgendwelche schädigenden Einflüsse hat. Aber dann gibt es natürlich wieder Tierversuche, die nur sehr, sehr bedingt, wenn überhaupt, mit der menschlichen Anwendungssituation zu vergleichen sind. Und da hat man dann wieder Hinweise gefunden, dass die eventuell mit hormonellen Systemen interferieren können. Mhm. Der Fachbegriff da ist die endokrine Disruption, also dass die entweder selber hormonähnliche Wirkungen haben können oder aber Hormonwirkungen negativ beeinflussen. Und dann ist man natürlich schon teilweise auch alarmiert und ist dann vorsichtig. Das ist so ein Themenkomplex, also inwieweit systemisch, also im Innern des Körpers sozusagen schädigende Effekte auftreten können, dadurch, dass einzelne dieser Filter oder Abbauprodukte in den Körper gelangen können. Und das andere ist, diese Filter, die gelangen ja dann auch in die Umwelt. Und das ist ja auch was in letzter Zeit sehr kontrovers diskutiert wird. Da fallen einem dann gleich so Begriffe ein wie Coral Reef Safety.
Ja, das wie Oxybenzon, was glaube ich zum Beispiel jetzt in Hawaii verboten wurde, vor 3 Jahren schon mal, und dann haben Länder nachgezogen.
Genau, ne? Und da stecken natürlich so Beobachtungen dahinter, wie das Korallen bestimmte UV-Filter aufnehmen können und dann in den Korallen durch diese Aufnahme wieder wichtige Stoffwechselfunktionen lahmgelegt werden, die unter anderem dazu führen, dass die Korallen dann bleichen und nicht mehr richtig wachsen können.
Ja, ich glaube, im schlimmsten Fall aussterben sogar, also dass die dann verkümmern, ja.
Ganz genau. Ja, und aber auch grundsätzlich ist es eben so, dass Meeresorganismen eben die UV-Filter oder ihre Abbauprodukte aufnehmen können. Und das führt natürlich letztlich dazu, dass die in Fischen zum Beispiel akkumulieren können, in Delfinen, dass die irgendwann in die Nahrungskette gelangen. Und also das sind natürlich alles Dinge, die nicht so schön sind.
Aber wie kann man sich denn als KonsumentIn jetzt vor diesen Sachen schützen? Gibt es jetzt Inhaltsstoffe, wo man wirklich sagt, nee, die müssen wirklich nicht sein, also wirklich Filter, wo man sagt, nee, darauf weiß man mittlerweile, kann man verzichten, und da ist noch nicht genug Forschung da.
Ja, also es gibt natürlich bei so komplexen Situationen gibt es ja nie eine einfache Antwort. Man muss auch immer schauen, dass man das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet, denn ich meine, dass Sonne Hautkrebs macht, das ist sicher, und das Sonnenschutzmittel dagegen schützen, das ist auch sicher. Und gerade so Substanzen wie Octocrylene, die haben auch sehr viele positive Eigenschaften, weil die zum Beispiel Octocrylene ist ein Filter, der schützt gegen UVB und UVA, das ist schon mal super. Und der hat außerdem noch die positive Eigenschaft, dass er auch andere Filtersubstanzen stabilisieren kann. Mhm. Das ist ja auch wichtig, wenn ich in der Sonne bin, dass nicht nach ein paar Minuten durch die Sonnenbestrahlung ein Filter einfach zerfällt und damit seine Wirksamkeit verliert. Mhm. Also ist es so, dass man zunächst einmal darauf achten sollte, dass man Produkte verwendet, wenn die jetzt zum Beispiel Octocrylene beinhalten, dass die Konzentration nicht zu hoch ist. Und da gibt es auch durchaus Empfehlungen. Das sollten auf gar keinen Fall mehr als 10% sein. Und die FDA legt sich da zum Beispiel relativ weit aus dem Fenster und sagt, Konzentration bis 10% sind eigentlich gesundheitlich unbedenklich. Mhm. Und es gibt auch andere von Fachgesellschaften, Gesellschaften, American Academy of Dermatology, die ganz klar sagen, obwohl es viele Hinweise gibt, dass hier theoretisch Probleme sein könnten, gibt es eigentlich in der Anwendersituation keine eindeutigen Hinweise darauf, dass der Mensch wirklich geschädigt wird, wenn er jetzt Octocrylen oder oxybenzonhaltige Produkte verwenden würde. Das ist erstmal das eine. Mhm. Dann kann es natürlich jetzt sein, dass mir mein ökologisches Gewissen schlägt und ich sage, ja gut, selbst wenn ich jetzt keinen Schaden nehme, dann nimmt die Umwelt ja vielleicht dann doch den Schaden. Und dann habe ich natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dass ich Produkte mit chemischen Filtern komplett meide und sage, dann verwende ich eben ausschließlich Sonnenschutzprodukte, deren Wirksamkeit auf physikalischen Filtern basiert. Das sind ja dann in der Regel entweder Titandioxid oder Zinkoxidhaltige Produkte. Wenn das keine Partikel sind, die jetzt nur eine Nanogröße haben, dann haben die, das kann man als Vor- oder Nachteil sehen, die Eigenschaft, dass sie so ein bisschen weißeln.
Ja, ein bisschen ist gut, ja. Da sieht man aus wie ein Gespenst. Also.
Ja, ich sag mal so, der Vorteil ist, dann sehe ich wenigstens, ob ich mich gut eingecremt habe oder ob ich irgendwo ein Hautareal vergessen habe.
Das stimmt.
Ja, für Kinder ist das übrigens ideal, ne? Mhm. Für Kinder gibt es ja sogar farbige Sonnenschutzmittel und die finden das klasse. Das ist so ein bisschen wie sich mit Farben anmalen, ja, oder sich schminken.
Cool, ja.
Aber es gibt Menschen, die mögen das dann halt nicht, weil sie sagen, ja, also ich möchte schon, dass so ein ist ja ein kosmetisches Produkt, das sollte eigentlich unsichtbar sein. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, natürlich auf Nanosize-Pigmente dann zu gehen. Da hat man so ein bisschen kontrovers diskutiert, ob jetzt Nanopartikel durch die Haut aufgenommen werden können. Meine persönliche Meinung dazu ist, eigentlich, dass da kein Problem besteht, denn man darf nie vergessen, dass die natürlich immer in einer galenischen Formulierung vorliegen, die dahingehend eigentlich optimiert worden ist, dass sie natürlich stabil ist und auch die Inhaltsstoffe nicht abgibt, sodass das eigentlich kein Problem ist. Und dazu ist auch viel geforscht worden.
Aber das ist natürlich genau die Problematik, vor der viele stehen. Also die viele sagen, naja, der physikalische oder auch wird ja oft mineralischer Sonnenschutz genannt, das weißelt sehr. Ne? Also selbst die mit dieser Nanotechnologie sind auch nicht ganz unsichtbar. Also die sind viel besser formuliert, oft sogar getönt, dann ist es Hautangleichen, der sozusagen, außer bei People of Color, die sagen ja ganz oft, es ist für sie wirklich schwierig, da einen Sonnenschutz zu finden, weil alles viel weißer wirkt, ne, sobald man braune oder sehr dunkle Haut hat. Und bei dem Chemischen, also bei den anderen, gibt es natürlich die Sorge eben, dass es in den Körper geht, obwohl es da auch noch keine Beweise gibt. Also muss man, ich finde, in erster Linie steht doch, dass wir uns vor der Sonne schützen, weil so wir ja so wie Sie sagten, ich wiederhole, nur UVA und UVB-Strahlen Hautkrebs auslösen können und dann auch noch die Zellschäden auslösen können. Und über Jahre, von Kindesalter an, Gott, wie viele Sonnenbrände hatte ich, ne? Also darf man gar nicht sagen. Und ich fand es auch noch witzig. Oder dann war ich besonders braun danach, war man besonders stolz drauf. Also, naja, also ich habe da wirklich viel Schindluder getrieben. Aber in erster Linie muss man sich ja vor der Sonne schützen.
Ganz genau. Und wenn man das pragmatisch sehen will, dann, also ich kann Ihnen sagen, was ich eigentlich am liebsten dann für Produkte verwende. Und das sind Produkte, die eigentlich chemische und physikalische Filter gleichzeitig beinhalten.
Ah ja.
Und wenn die intelligent formuliert sind, dann sind die Einzelkonzentrationen der Substanzen sehr, sehr niedrig. Durch die Mischung. Und dann reduzieren sie natürlich sowohl die Risiken für sich selber als auch für die Umwelt. Mhm. Denn das ist die alte toxikologische Grundregel, die Menge macht das Gift. Ja? Und solange sie immer im niedrig konzentrierten Bereich mit den Einzelsubstanzen sind sowohl die ökologischen Folgen als auch die, wenn man so will, die humantoxikologischen Folgen natürlich beherrschbar und gering.
Bevor es jetzt weitergeht, grüßt jetzt nochmal flaconi.de, mein Werbepartner dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Möglichmachen. Ihr wisst es ja, ich liebe es, in Beauty-Online-Shops zu stöbern. Da bin ich manchmal ganz konkret auf der Suche nach etwas, wie zum Beispiel beim Thema Sonnenschutz. Manchmal suche ich auch gar nichts Bestimmtes, dann treibt mich einfach meine Beauty-Leidenschaft so durch die Seiten. Ich klicke mich auch besonders gerne immer wieder durch die Neurubrik und da werde ich auf flaconi.de immer fündig, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Flaconi fasst übrigens das große Sortiment unter dem Hashtag Everything Beauty zusammen und ich finde, das könnte perfekter nicht sein. Denn auf flaconi.de findet ihr alles, was das Beauty-Herz begehrt. Selektive Luxusprodukte, egal ob Skincare oder Make-up, Drogerie-Must-Haves, Nischenbrands und auch ein wunderschönes, großes Duftportfolio. Ich verschenke ja auch sehr gerne schöne Beauty-Produkte. Ja, da gibt es auch einen Blogpost auf meiner Website hannaschumi.com und da habe ich auf Flaconi auch schon einiges bestellt für meine liebsten Menschen, aber auch für mich, weil man dort einfach ja alles findet für jedes Pflegebedürfnis, jeden Beauty-Typ, ja oder auch den eigenen Wunsch, wenn man irgendwas so wie ich auf der Wishlist hat. Sonnenschutz kann man übrigens auch super verschenken, finde ich. Und da kann ich euch den zum Beispiel von Dr. Dennis Gross empfehlen. Das wird allen Skincare-Fans sehr gut gefallen. Oder meinen Lieblings-SPF fürs Gesicht, den City Shield von Mura, den habe ich euch ja schon so oft gezeigt und euer Feedback war grandios und ich freue mich, dass ihr genauso begeistert seid wie ich. Egal, ob ihr den Sonnenschutz braucht, einen neuen Cleanser sucht, euer Lieblingsparfum nachbestellen wollt oder einfach einen Freund, eine Freundin mit etwas Hübschen überraschen wollt. Hier kommt nochmal ein kleiner Reminder an den Mega-Voucher, den Flaconi euch ZuhörerInnen zur Verfügung stellt. Mit dem Code HANNA bekommt ihr 30% auf nicht reduzierte Produkte und 10% auf reduzierte Produkte auf flaconi.de, gültig bis zum 1.8.2021. Einige Marken sind von diesem Deal ausgeschlossen. Ihr findet aber auch alle Infos dazu in den Shownotes und die Links zu den genannten Produkten und Marken findet ihr, wie alles andere auch sonst, in dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website hannaschumi.com und ich wünsche euch jetzt einfach noch ganz viel Freude mit eurer Bestellung auf flaconi.de. Würden Sie uns denn verraten, was Sie verwenden? Also Sie meinten, Sie verwenden gerne ein Spray für den Körper und Kopf.
Genau, und ich achte immer darauf, dass ich sowohl einen UVB- als auch einen UVA-Schutz habe. Ich persönlich beim UVB-Schutz, für mich kommt immer nur ein 50-Plus-Produkt in Frage, weil ich auch so vereinzelte rote Härchen habe und daher davon ausgehen muss, dass ich bestenfalls Hauttyp 3, vermutlich eher so ein bisschen Hauttyp 2 bin. Und ich achte auch sehr darauf, dass der UVA-Schutz ausreichend ist und dass der Protektionsfaktor für UVA angegeben ist, dass also UVB und UVA immer im Verhältnis von 3:1 zueinander stehen.
Das erkennt man, glaube ich, an dem Kreis um das,
ganz genau.
Also wenn der Kreis, hier mal, glaube ich, erklärt bei unserem Live-Talk, dass wenn das UVA-Zeichen eingekreist ist, sozusagen, dass mindestens ein Drittel von dem empfohlenen Schutz da ist.
So ist das.
Ja, das ist sehr fantastisch.
Und dann hat man die Qual der Wahl nicht.
Würden Sie uns verraten, welchen Sie super finden oder was Sie gerne verwenden?
Ich bin dann in der letztendlichen Entscheidung bin ich dann sehr immer von den galenischen Eigenschaften getrieben. Und ich finde diese neuen Fluids einfach fantastisch. Ja, die gibt's ja mittlerweile auch von mehreren Herstellern. Das erste
die
Produkt,
sind wirklich toll.
Die sind wirklich klasse. Und weil das wirklich, die kleben nicht, die ziehen ganz schnell ein und die sind wirklich auch so, dass man gerne die nochmal wieder nachcremt, nicht? Und das ist schon so mein persönlicher Favorite im Augenblick.
Ja, in unserem Live-Talk haben wir ja, glaube ich, beide, haben wir uns ja für dieses Fusion Water von Isdin ausgesprochen.
Genau.
Weil das wirklich sehr easygoing so ist. Ich habe gerade eines von Garnier, was es in der Drogerie gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich finde das fantastisch. Also ich creme da immer gerne nach.
Genau, ja? Also ich denke, die unterscheiden sich dann natürlich alle nur noch in Nuancen. Und aber dieses Prinzip ist einfach super klasse, finde ich. Und ist auch ein guter Weg, um Menschen, die eigentlich so eher keine Lust haben, Sonnenschutzmittel anzuwenden, dann doch dazu zu bekehren, dass regelmäßiger Sonnenschutz indiziert ist.
Ich sage ja immer, wenn man das Produkt selber nicht mag und eben auch, wie Sie sagten, die Textur, diese Galenik, wenn man die nicht mag, dann nimmt man den nicht her. Also dann verwendet man denn nicht regelmäßig. Und ich glaube, das muss man in erster Linie, gerade wenn man zum Beispiel auch Kinder hat und an die irgendwie denkt, das muss man, das muss man bedenken. Genau. Ich wollte jetzt aber abschließend zu dem Sonnenschutzthema noch eine Sache fragen, weil ich ja leider immer wieder Leute aus der Community habe, die mit irgendwelchen Produkten kommen und die scannen das dann bei ToxFox und bei CodeCheck ein und sagen, warum bewirbst du das irgendwie? Das leuchtet ja irgendwie rot, das ist ja hormonell wirksam. Ich habe in diversen Podcasts schon gemeckert wegen diesen Apps. Ich bin überhaupt kein Fan davon, habe auch erklärt, warum. Ich wollte Sie fragen, was Sie persönlich davon halten.
Ich bin immer skeptisch, wenn Dinge zu vereinfacht werden. Und das ist ja eigentlich das Grundprinzip von diesen Apps. Und ich habe es ja eben auch schon gesagt, es gibt eigentlich keinen Beweis dafür, dass ein UV-Filter im Menschen eine endokrin disruptierende Wirkung hat. Ja. Und die Tierversuche, die damals gemacht worden sind, wodurch diese ganze Geschichte eigentlich entstanden ist, die sind unter wissenschaftlichen Aspekten auch sehr stark kritisiert worden. Und die Art und Weise, wie da die Sonnenschutzmittel appliziert worden sind, das ist eben alles sehr, sehr unterschiedlich von dem, wie die Anwendungssituation dann beim Menschen ist. Also, ne, und sowas fällt ja alles weg an Informationen und an Wissen, wenn ich dann da so eine vereinfachende App habe. Klar, das ist immer schön, wenn das Leben einfach wäre. Ja, das haben wir ja in der Corona-Situation ja nun auch zu Genüge gelernt. Wenn Diskussionen komplex werden, dann hat ein Teil der Menschheit einfach keine Lust mehr mitzudiskutieren. Aber ich meine, das ändert ja nichts daran.
Vorhin hatte ich noch, und das wäre dann wirklich meine abschließende Frage zum Thema Sonnenschutz, habe ich ja ganz kurz eingestreut, ist es oral einzunehmen, weil ich nämlich so im Hinterstübchen weiß, dass Sie das mal erwähnt haben. Also ist es eigentlich möglich, Lichtschutz zu schlucken und von innen aufzubauen?
Also einfache Antwort, ja. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel und wenn da die richtigen Inhaltsstoffe drin sind, ist da kein Zweifel, dass man damit auch einen Lichtschutz bekommt. Mhm. Man muss ein paar Sachen wissen, dass das dauert, bis der Lichtschutz da ist. Also wir sagen in der Regel mindestens 10 Wochen, besser 12 Wochen, bis sich da eine signifikante Schutzwirkung aufgebaut hat. Und die meisten dieser Nahrungsergänzungsmittel, die beruhen darauf, dass die Wirkstoffe antioxidative Eigenschaften haben. Das heißt, das wirkt nicht so gut gegen UVB, sondern viel, viel besser gegen UVA. Aber was man damit beeinflussen kann, ist zum Beispiel die UVA-induzierte Hautpigmentierung, also Hautbräunung, und auch Hautalterungsprozesse. Und ich finde das insofern ganz elegant, weil ein oral eingenommener Lichtschutz, der ist immer homogen. Da laufe ich nicht die Gefahr, dass ich vergesse, ein Hautareal einzucremen. Ja, wenn ich die Kapsel oder in welcher Darreichungsform auch immer das angeboten wird, ich genommen habe, kann ich davon ausgehen, ich bin geschützt. Ja, vorausgesetzt, ich habe das 10 bis 12 Wochen lang gemacht. Das ist klasse. Und das andere ist, das eine ersetzt das andere nicht, sondern die beiden Prinzipien, also äußerer Lichtschutz und Lichtschutz von innen, die sind sozusagen komplementär zueinander. Und sowas ist natürlich auch immer gut. Und gerade eben vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir eben geführt haben, was kann ich denn machen, um sozusagen die Konzentration an Wirkstoffen in den Produkten zu reduzieren, insbesondere die Filterkonzentration, da wird oraler Sonnenschutz sicherlich auch noch zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Von welchem Lichtschutz kann man hier ausgehen, wenn man das wirklich brav einnimmt und wirklich die 12 Wochen überdauert hat?
Das ist eigentlich so die falsche Frage, ne? Weil wenn Sie jetzt fragen, welcher Lichtschutz, dann müsste ich ja jetzt wieder sagen, Sie bekommen den und den Lichtschutzfaktor. Und da der Lichtschutzfaktor das Erythem misst und das Erythem im Wesentlichen nicht durch oxidativen Stress verursacht wird, haben die Nahrungsergänzungsmittel da keine starke Position. Sie kriegen so einen Lichtschutzfaktor von 4, 5, ja, sowas in der Größenordnung. Und das ist natürlich nicht sehr beeindruckend. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie zum Beispiel testen, ob das gegen UVA-induzierte Hautbräunung schützt, dann haben Sie plötzlich richtig signifikante Schutzwirkungen oder gegen UVA-induzierte Veränderungen, von denen man weiß, dass das hinterher zu Faltenbildung führen würde. Mhm. Da sehen Sie richtig starke Effekte. Ja, also man würde diesem Prinzip nicht gerecht, würde man das auf einen Lichtschutzfaktor reduzieren.
Mhm, verstehe ich. Aber das ist ja super, dass Sie das nochmal erwähnen, weil viele Menschen schützen sich ja, das Jammern ist dann groß ab 45 oder 40, ne, wenn dann die Falten erstmal da sind. Und oft hieß es ja schon, Sonnenschutz ist das beste Anti-Aging-Mittel, so, weil einfach so viele Falten davon kommen. Und wenn man dann natürlich von innen und außen was tun kann, warum sollte man es nicht kombinieren?
Genau. Ja, und wie gesagt, das sieht man nicht, wenn Sie jemanden nehmen, der 50 Jahre ist und der hat regelmäßig Sonnenschutzmittel angewendet, der sieht deutlich jünger aus als jemand, der das nicht gemacht hat.
Toll, da freue ich mich ja schon aufs Älterwerden. Ah, Herr Professor Krutmann, vielen Dank für all diese, ich glaube, wir haben fast alles abgedeckt, was man in einer Stunde über Sonnenschutz abdecken kann. Ich hoffe, dass alle zur Sonnenschutzlotion innen, außen, was auch immer greifen, zu den Klamotten, gerade vielleicht bei den Kindern. Da gibt's ja auch so UV-Schutz für den Strand, genau. Haben wir gerade für die Kinder einer Freundin gekauft und der zieht das so gerne an, weil es auch kühl ist und angenehmer ist als oft nur die pure Haut, genau. Jetzt darf ich Sie meine Abschlussfrage stellen, die ich jedem meiner Gäste in meinem Podcast stelle. Und die wäre, wenn Sie einen Podcast hätten, das wäre wahrscheinlich ein medizinischer, wissenschaftlicher Podcast, vielleicht hätten Sie auch privat einen Podcast. Wen würden Sie gerne einladen? Mit wem würden Sie gerne diskutieren oder sprechen, zuhören? Wer wäre Ihr Gast?
Frau Schumi, ich würde Sie einladen, weil mich brennend interessiert, wie man dazu kommt, das zu machen, was Sie so erfolgreich machen. Das würde mich auch sehr interessieren.
Oh, wirklich? Wow, ja, was würden Sie mich fragen?
Naja, ich würde versuchen herauszukriegen, warum man sich für diese berufliche Tätigkeit entscheidet. Denn das ist ja ein Beruf, den hätte ich ja gar nicht wählen können. Den gab es ja noch gar nicht zu meiner Zeit. Und es würde mich schon interessieren, was da so die Determinanten sind, die einen dazu bringen, sich dafür zu entscheiden.
Ja, ich kann Ihnen das nur kurz sagen. Ich glaube, manchmal entscheidet man sich für gewisse Dinge im Leben nicht und die ergeben sich so. Ich habe ja davor auch ganz was anderes gemacht. Ich habe ja erwähnt, dass ich in Werbeagenturen war und dann hat sich das, ergibt sich das manchmal so. Und ich kann Ihnen die Kurzantwort, wir können gerne noch einen Podcast machen, aber die Kurzantwort ist einfach nur das, dass ich mich einfach so wahnsinnig freue, wenn ich so viele ExpertInnen, wie jetzt zum Beispiel Sie oder auch, ich spreche auch international mit Menschen. Also ich finde es so schade, dass der Presse gewisse Dinge vorenthalten sind. Und die können dann mit gewissen Leuten, ExpertInnen, DermatologInnen sprechen. Und dann landen nur ein paar Zeilen davon in Magazinen, landen nur ein paar Zeilen davon irgendwo. Und ich freue mich so sehr, dass ich dieser Filter so sein, wieder ein Filter, dass ich sozusagen ein Filter sein darf und so super interessante Menschen wie Sie und auch ganz viele andere Menschen, die hinter Marken stehen und so weiter, dass ich das einer großen Masse sehr gefiltert vorstellen darf und plötzlich etwas möglich ist, was zum Beispiel jetzt bei Magazinen gar nicht möglich war früher, weil ich sehe mich ja gar nicht so sehr nur als Influencerin und ich hüpfe da im Bikini durch den Strand und alles ist tralala und dann gibt's noch einen Code zum Shoppen, sondern ich sehe das ja viel mehr so, dass ich ja Leute zum Beispiel ermutigen kann, Sonnenschutz zu tragen. So, genau. Also wie viele haben jetzt zu mir gesagt, ich trage zum ersten Mal im Leben Sonnenschutz, danke, auch nach unserem Live-Talk, danke, dass ihr beide oder dass du da so aufklärst. Und ich finde, das ist ein so großes Feld. Und wenn ich das erreichen kann, deswegen glaube ich, mache ich das jeden Tag. Das macht mir schon sehr viel Spaß.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also das ist ja immer so. Man macht dann was, weil sich das irgendwie dann plötzlich so entwickelt. Genau. Ne? Also als ich Medizin studiert habe, wusste ich auch nicht, dass ich hinterher mal ein Leibniz-Institut leiten würde. Ja. Ne? Das ist ja auch, das zeigt nur, dass es immer sinnvoll ist, so eine breit angelegte Ausbildung natürlich zu machen, wenn man dann viele Möglichkeiten hat. Ne? Aber was ich Ihnen wirklich sagen kann, erstmal, Sie machen halt einen super Job. Und was ich klasse Dankeschön. Finde, ist, Sie haben ja auch so eine Scout-Funktion. Das heißt, im Prinzip filtern Sie ja die Infos, die zu bestimmten Themen da sind, dann nochmal so nach Sinnhaftigkeit auch. Und Sie sind aus diesem Zugzwang raus, immer nur über die catchy negative things zu berichten, sondern Sie können einfach auch mal sagen, was gut ist. Und das fällt ja eigentlich so bei der normalen Berichterstattung weitestgehend unter den Tisch, ne?
Absolut. Ehrlich gesagt habe ich mich komplett dafür entschieden, weil ich nämlich gar nicht dieses Negative mache. Also ich stelle zum Beispiel auch keine Produkte vor, die für mich nicht funktioniert haben, weil ich finde, dass das für niemanden toll ist. Das ist für die Marke nicht toll, das ist für meinen Kanal nicht toll, weil ich glaube, dass sich nur Positives und Positives anzieht. Und ich glaube auch für die Konsumenten, was bringt das, wenn es für mich nicht funktioniert hat? Unsere Häute sind so unterschiedlich, für wen anders hat es vielleicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich generell nur für diese positive Berichterstattung entschieden. Und ich mache zum Beispiel auch mit niemandem einen Podcast, wo ich von vornherein weiß, das wird ein kritisches, wahnsinnig kritisches Gespräch. Nichts gegen Diskussion und auch kritische Gespräche. Aber was bringt das, wenn ich von vornherein weiß, dass wir so unterschiedlicher Meinung sind, dass es vielleicht, weiß ich nicht, ausartet oder so. Ja, ich glaube, das ist nicht so mein Lebensweg. Und deswegen mache ich das so in meiner Arbeit auch. Vielen Dank für das Kompliment. Dankeschön.
Gerne, gerne.
Alles klar. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Sehr gerne. Ne?
Bis dann.
Bis dann, ja.
Tschüss. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt aber auch bald ganz viel mehr. Genau in 14 Tagen gibt es eine neue Folge Gepflegte Gespräche. Damit ihr die nicht verpasst, drückt einfach auf den Follow- oder auf den Abo-Button bei Spotify, bei Apple Podcasts, also iTunes oder wo auch immer ihr gerne Podcasts oder diesen Podcast hört. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Schickt mir super gerne eine Mail an podcast@hannaschumi.com oder natürlich auch gerne bei Instagram. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe. Ja, wir hören uns ganz, ganz bald. Bleibt gesund. Ciao, Baba. Eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannaschumi.com.